Herzlich willkommen zum Strategic Briefing Folge 1. Mein Name ist Guido Müller, ich bin Strategieberater und in diesem Format mache ich genau eine Sache. Ich nehme Entwicklungen aus Politik, Recht und Wirtschaft, Dinge, die gerade Schlagzeilen machen und ordne sie strategisch ein. Nicht als Nachrichtensprecher, nicht als politischer Kommentator, sondern mit einer einzigen Leitfrage. Was bedeutet das für Ihre Entscheidung? Für Sie als Unternehmer, als Investor, als Familie, als Bürger. Und für die erste Folge gibt es ein Thema, das es wirklich in sich hat. Am 12. August 2026 hat das Bundeskabinett die größte Reform der deutschen Nachrichtendienste seit ihrer Gründung beschlossen. Bundesinnenminister Dobrindt hat es selbst so formuliert. Verfassungsschutz und Bundesnachrichtendienst sollen, Zitat, echte Geheimdienste werden. 731 Seiten Gesetzesentwurf. Und wenn Sie diese Zahl hören und denken, klingt technisch, betrifft mich nicht, dann bleiben Sie bitte gerade jetzt dran. Denn genau das ist der Denkfehler, den die meisten machen werden. Ich gebe Ihnen heute drei Dinge mit. Erstens, was tatsächlich beschlossen wurde. Nüchtern, ohne Empörung. Zweitens, die historische und rechtliche Einordnung. Denn ohne die versteht man nicht, warum dieser Schritt so fundamental ist. Und drittens, der Kern dieses Briefings, die strategischen Konsequenzen für Ihr Unternehmen, Ihr Portfolio, Ihre Familie und die konkreten Entscheidungen, die Sie in den nächsten 6 bis 12 Monaten treffen sollten. Eine Sache vorab, wie immer. Das hier ist strategische Einordnung, keine Rechtsberatung und keine Anlageberatung. Für konkrete Einzelfälle sprechen Sie mit Ihrem Anwalt oder Ihrem Berater. Legen wir los. Teil 1. Was wurde beschlossen? Fangen wir mit den Fakten an, denn eine gute Strategie beginnt immer mit einem klaren Lagebild. Bisher galt in Deutschland eine einfache Arbeitsteilung. Die Nachrichtendienste, also der Bundesverfassungsschutz im Inland und der BND im Ausland, durften beobachten, Informationen sammeln, auswerten und weitergeben. Mehr nicht. Operativ eingreifen, also handeln, durfte nur die Polizei. Das ist der Status quo seit Gründung der Bundesrepublik. Diese Reform ändert das in drei Dimensionen. Und ich möchte, dass Sie alle drei verstehen, weil jede einzelne davon strategische Konsequenzen hat. Dimension 1. Operative Befugnisse. Die Dienste sollen künftig bei akuten, hybriden Bedrohungen selbst aktiv werden dürfen. Das prominenteste Beispiel, der sogenannte Hackback. Ein Angriff auf deutsche IT-Infrastruktur läuft und der Dienst darf zurückschlagen, das angreifende System ausschalten. Aber es geht weiter. Der Verfassungsschutz soll Daten verändern und verfälschen dürfen. Der Innenminister hat das auf der Pressekonferenz ganz offen gesagt. Wenn fremde Mächte Daten abziehen wollen, dann, Zitat, sinngemäß, müssen wir in der Lage sein, diese Daten so zu verändern, dass sie für den Gegner unbrauchbar sind. Halten Sie diesen Punkt fest. Ein deutscher Inlandsdienst mit dem gesetzlichen Auftrag, Daten zu manipulieren. Da kommen wir bei den Konsequenzen für Unternehmen noch drauf zurück. Dimension 2. Überwachungsbefugnisse. Der Instrumentenkasten wird massiv erweitert. Der Rechtswissenschaftler Professor Zöller von der LMU München, einer der führenden Experten für Nachrichtendienstrecht, hat es im ZDF so formuliert. Man habe im Grunde alles hineingeschrieben, was technisch state of the art machbar ist. Konkret heißt das Online-Durchsuchung, Zugriff auf digitale Endgeräte, Ihr Smartphone per Staatstrojaner, mit dem dann live mitgelesen werden kann und der komplette Datenbestand einsehbar ist. Und das ist bisher in der öffentlichen Debatte fast untergegangen. Der Zugriff auf Videokameras. Der Verfassungsschutz soll sich auf jede Kameraanlage im öffentlichen Verkehrsraum aufschalten können. Live. Egal ob öffentlich oder privat betrieben. Das schließt also auch die Kamera an Ihrem Firmengebäude ein, an Ihrem Parkhaus, an Ihrer Ladenfront. Dazu kommen KI-gestützte Massendatenauswertung und biometrische Analyse, also der automatisierte Abgleich von Gesichtern, Bildern, Audio- und Videodateien aus dem Netz und aus den sozialen Medien. Dimension 3. Die Kontrollarchitektur wird umgebaut. Bisher war die Kontrolle auf mehrere Institutionen verteilt. Künftig soll der sogenannte unabhängige Kontrollrat aufgewertet werden und zentral BND und Verfassungsschutz kontrollieren. Die G10-Kommission des Bundestags, bisher zuständig für Eingriffe in das Telekommunikationsgeheimnis, wird komplett aufgelöst. Und der Bundesdatenschutzbeauftragte, der bisher die datenschutzrechtliche Kontrolle der Dienste innehatte, wird in seinen Kompetenzen massiv beschnitten. Die Regierung nennt das Bündelung. Die Opposition nennt es Schwächung der Kontrolle. Professor Zöller formulierte es vorsichtig, aber deutlich. Mit der Aufwertung des Kontrollrats gehe eine Entmachtung anderer Institutionen einher. Und ob der Kontrollrat das auffangen könne, müsse man erst sehen. Und er sagt einen Satz, den ich für zentral halte. Mehr Kontrollfälle bedeuten nicht mehr Grundrechtsschutz. Wo stehen wir im Verfahren? Der Entwurf geht jetzt in den Bundestag. Erste Lesung möglicherweise im September. Eine Abstimmung vielleicht noch dieses Jahr. Das ist aber Spekulation. Und es gilt der alte Satz, kein Gesetz verlässt den Bundestag so, wie es hineingekommen ist. Bei 731 Seiten und dieser Grundrechtsrelevanz wird es Änderungen geben. Und, auch das ist praktisch sicher, es wird Verfassungsklagen geben. Professor Zöller sagt, man könne mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen. Post aus Karlsruhe allerdings erst in 3, 4, 5 Jahren. Das ist das Lagebild. Jetzt die Einordnung. Teil 2. Die historische und strategische Einordnung. Warum ist dieser Schritt so fundamental? Dafür müssen wir kurz ins Jahr 1949. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs haben die alliierten Militärgouverneure der jungen Bundesrepublik im sogenannten Polizeibrief eine Bedingung mitgegeben. Ja, auch Deutschland braucht Nachrichtendienste für eine wehrhafte Demokratie. Aber diese Dienste dürfen keine polizeilichen Befugnisse haben und dürfen keiner Polizei angegliedert werden. Das ist das Trennungsgebot. Und der historische Grund dafür hat einen Namen, die Gestapo. Eine Behörde, die alles in einem war. Beobachter, Ermittler, Vollstrecker. Genau diese Machtkonzentration wollte man für alle Zeiten verhindern. Ich sage das nicht, um Dramatik zu erzeugen. Ich sage das, weil man ohne diesen Kontext nicht versteht, warum die linken Abgeordnete Clara Bünger die Reform geschichtsvergessen nennt und warum selbst besonnene Juristen von einem Paradigmenwechsel sprechen. Zum ersten Mal seit 1949 bekämen Nachrichtendienste Befugnisse, selbst aktiv zu handeln. Das ist keine Fortschreibung, das ist ein Systemwechsel. Und jetzt, weil strategisches Denken immer bedeutet, beide Seiten ernst zu nehmen, die Gegenposition. Der Sicherheitsexperte Hans-Jakob Schindler vom Counter-Extremism Project ordnet es so ein. In Deutschland sei das eine Revolution, im EU-Vergleich aber ein Nachholen. Deutschland habe sich, mit Ausnahme Österreichs, die am stärksten beschränkten Dienste Europas geleistet. Die Bedrohungslage sei real. Tägliche hybride Angriffe, Spionage, Sabotage, Cyberattacken. Der Fall der Sprengstoffdrohne am Flughafen Leipzig-Halle, mutmaßlich mit Verbindungen zu einem Netzwerk, dem Kontakte zu russischen Diensten vorgeworfen werden. Das ist keine Theorie, das ist passiert. Beide Perspektiven sind wahr und genau das macht die Sache strategisch interessant. Wir haben eine reale, wachsende Bedrohungslage und gleichzeitig einen Staat, der als Antwort darauf Befugnisse aufbaut, deren Kontrolle noch nicht ausgereift ist und deren Missbrauchspotenzial nicht wegdiskutiert werden kann. Die entscheidende Frage, die auch Professor Zöller stellt, lautet nicht, soll Deutschland das können, sondern müssen es ausgerechnet die Nachrichtendienste sein oder wären Polizei und Bundeswehr der bessere Ort? Diese Frage ist offen und offene Fragen dieser Größenordnung bedeuten für Sie als Entscheider vor allem eines: Unsicherheit über Jahre. Rechtsunsicherheit bis zur Karlsruher Entscheidung, also bis etwa 2029 bis 2031. Merken Sie sich diese Zeitachse. Sie ist der Schlüssel für alles, was jetzt kommt. Teil 3. Konsequenzen für Unternehmer. Kommen wir zum Kern. Was bedeutet das für Sie, wenn Sie ein Unternehmen führen? Erstens, Ihre IT-Sicherheitsstrategie bekommt eine neue Dimension. Bisher haben Sie Ihre Systeme gegen Kriminelle, Wettbewerber und fremde Staaten geschützt. Künftig müssen Sie einkalkulieren, dass auch deutsche Behörden weitreichende Zugriffsrechte auf Endgeräte haben, per Trojaner, mit Live-Zugriff auf den kompletten Datenbestand. Ich sage bewusst nicht, dass der Verfassungsschutz morgen Ihre Buchhaltung liest. Die Eingriffsschwellen existieren. Das Bundesverfassungsgericht verlangt einen nachrichtendienstlichen Beobachtungsbedarf. Aber die Entscheidung darüber fällt nach dem jetzigen Entwurf weitgehend intern. In-house, wie Professor Zöller sagt, durch Abteilungsleiter und Hausspitze der Dienste selbst. Das heißt für Sie, die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Unternehmen betroffen ist, ist gering. Aber die Vorhersehbarkeit, wann und warum, ist es auch. Und strategisch planen wir nicht nur mit Wahrscheinlichkeiten, sondern mit Konsequenzen im Eintrittsfall. Was heißt das praktisch? Wenn Sie in sensiblen Bereichen arbeiten, kritische Infrastruktur, Rüstung, Dual-Use-Technology, aber auch Journalismus, Rechtsberatung, politiknahe Beratung oder wenn Sie internationale Kunden aus Staaten haben, die hierzulande als kritisch gelten, dann gehört ab jetzt in Ihre Risikoanalyse ein neues Kapitel. Staatlicher Zugriff. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für vertrauliche Kommunikation. Saubere Trennung von privaten und geschäftlichen Geräten. Ein durchdachtes Berechtigungskonzept und die Frage, welche Daten überhaupt auf welchen Systemen liegen müssen. Das sind Hausaufgaben, die ohnehin gute Praxis sind. Und jetzt bekommen Sie einen zusätzlichen Grund. Zweitens. Und das halte ich für den unterschätztesten Punkt der ganzen Reform, die Datenintegritätsfrage. Eine Behörde erhält den gesetzlichen Auftrag, Daten verändern und verfälschen zu dürfen. Denken Sie das als Unternehmer einmal zu Ende. Unser gesamtes Wirtschaftsleben basiert auf der Annahme, dass digitale Daten authentisch sind. Verträge, Transaktionen, Logfiles, Beweismittel in Gerichtsverfahren. Wenn staatliche Stellen legal Daten manipulieren dürfen, selbst wenn das nur gegen fremde Mächte gerichtet sein soll, dann entsteht ein Präzedenzfall für die Beweiskraft digitaler Daten insgesamt. Kluge Unternehmer antworten darauf mit technischen Integritätsnachweisen. Revisionssichere Archivierung, kryptografische Signaturen, saubere Audit Trails. Wer in 5 Jahren vor Gericht oder gegenüber Geschäftspartnern belegen kann, dass seine Daten unverändert sind, hat einen Vertrauensvorsprung. Das ist keine Paranoia, das ist Vorsorge. Drittens, Ihre physische Infrastruktur wird Teil eines staatlichen Sensornetzes. Der Zugriff auf private Videokameras im öffentlichen Verkehrsraum bedeutet, die Kamera an Ihrem Firmeneingang, in Ihrem Einzelhandelsgeschäft, an Ihrem Parkhaus kann künftig ein Aufschaltpunkt sein. Das wirft für Sie ganz konkrete Fragen auf. Datenschutzrechtlich gegenüber Ihren Kunden und Mitarbeitern, vertraglich gegenüber Ihrem Sicherheitsdienstleister und reputativ. Meine Empfehlung? Inventarisieren Sie, welche Kamerasysteme Sie betreiben, wo die Daten laufen und lassen Sie Ihre Datenschutzerklärung und Auftragsverarbeitungsverträge prüfen, sobald das Gesetz konkret wird. Nicht heute in Panik, aber setzen Sie es auf die Agenda für das erste Quartal nach Verabschiedung. Viertens, Kommunikationskultur. Die KI-gestützte Auswertung von Massendaten und die biometrische Analyse von allem, was öffentlich im Netz liegt, Bilder, Audio, Video, Social Media, bedeutet, der öffentliche digitale Raum wird systematisch maschinenlesbar. Für Ihre Unternehmenskommunikation heißt das nicht schweigen, aber Bewusstsein. Was Ihr Unternehmen, Ihre Führungskräfte, Ihre Mitarbeiter öffentlich posten, ist künftig nicht nur für Kunden und Wettbewerber sichtbar, sondern Teil automatisiert auswertbarer Datenbestände. Ein Social-Media-Leitfaden für Führungskräfte ist keine PR-Kosmetik mehr, sondern Teil des Risikomanagements. Teil 4. Konsequenzen für Investoren. Wechseln wir die Perspektive. Was heißt das für Ihr Portfolio? Erstens, die offensichtlichste Ebene. Sicherheits- und Überwachungstechnologie wird ein politisch gewollter Wachstumsmarkt. Wenn deutsche Dienste auf das Fähigkeitsniveau anderer europäischer Dienste gehoben werden sollen, dann fließt Geld in Cybersecurity, in Analysesoftware, in KI-gestützte Auswertungssysteme, in Sensorik. Und das ist kein deutscher Sonderweg, sondern Teil eines europäischen Aufrüstungszyklus im Sicherheitsbereich. Wer hier investiert, sollte allerdings zwei Dinge unterscheiden. Anbieter, die an staatlichen Stellen verkaufen, die profitieren direkt. Und die Anbieter von Schutztechnologie für Unternehmen und Private. Verschlüsselung, sichere Kommunikation, Datenintegrität, die profitieren indirekt. Nämlich von genau der Nachfrage, die ich eben im Unternehmerteil beschrieben habe. Beide Segmente haben Rückenwind, aber unterschiedliche Risikoprofile. Zweitens, die Gegenseite. Regulatorisches Risiko für Datengeschäftsmodelle. Ein Umfeld, in dem der Staat tief in digitale Infrastruktur eingreifen kann, verändert das Vertrauenskalkül internationaler Kunden. Deutsche Cloud- und Kommunikationsanbieter haben bisher mit dem Argument Datenschutz made in Germany geworben. Dieses Argument bekommt jetzt Kratzer, wenn deutsche Dienste weitreichende Zugriffsrechte erhalten. Umgekehrt kann es Anbieter stärken, die technisch beweisbare Vertraulichkeit bieten. Zero-Knowledge-Architekturen, bei denen selbst der Anbieter keinen Zugriff hat. Beobachten Sie diese Verschiebung. Sie wird sich in Marktanteilen niederschlagen. Drittens, und das ist der wichtigste Punkt, die Zeitachse der Rechtsunsicherheit. Wir wissen, das Gesetz wird im Bundestag verändert. Danach wird geklagt. Karlsruhe entscheidet in 3 bis 5 Jahren. Und wenn die Geschichte ein Leitfaden ist, wird das Gericht Teile kassieren oder Nachbesserungen verlangen. Das heißt, wer heute Geschäftsmodelle oder Investments baut, die auf dem maximalen Umfang der neuen Befugnisse beruhen, trägt ein erhebliches Rückabwicklungsrisiko. Und wer umgekehrt in Schutztechnologie investiert, hat einen mehrjährigen Nachfragezyklus vor sich, der von genau dieser Unsicherheit getrieben wird. Unsicherheit ist für den Unvorbereiteten ein Risiko und für den Vorbereiteten eine Prämie. Und lassen Sie mich einen Gedanken ergänzen, der über Deutschland hinausgeht. Schindler weist darauf hin, dass Europa bei Fähigkeiten wie Satellitenaufklärung auf Jahrzehnte von den USA abhängig bleibt, wenn es nicht massiv umbaut. Das ist ein Hinweis auf einen sehr langen europäischen Investitionszyklus in strategische Souveränität, Raumfahrt, Aufklärung, sichere Kommunikation. Für langfristige Investoren ist das ein Thema, das größer ist als dieses eine Gesetz. Teil 5. Konsequenzen für Familien und Privatpersonen. Jetzt zur Ebene, die in solchen Debatten oft zwischen »Ich habe nichts zu verbergen« und Untergangsstimmung zerrieben wird. Beides ist strategisch falsch. Die nüchterne Wahrheit. Für den durchschnittlichen Bürger ändert sich im Alltag zunächst wenig Spürbares. Die Dienste werden sich nicht für ihre Urlaubsfotos interessieren. Aber, und das ist der Punkt, es ändert sich etwas Grundsätzliches an der Architektur. Der Raum des technisch Möglichen und rechtlich Erlaubten wird größer. Und die Kontrolle darüber wird zentralisiert und teilweise nach innen verlagert. Architekturen überdauern Regierungen. Die Befugnisse, die heute mit den besten Absichten geschaffen werden, stehen auch künftigen Regierungen zur Verfügung, deren Absichten wir noch nicht kennen. Das ist keine Unterstellung, das ist institutionelles Denken. Dieselbe Logik übrigens, mit der die Gründergeneration 1949 das Trennungsgebot geschaffen hat. Was folgt daraus praktisch für Sie und Ihre Familie? 3 einfache Dinge. Erstens, digitale Grundhygiene. Nutzen Sie Ende-zu-Ende verschlüsselte Messenger. Halten Sie Geräte aktuell. Überlegen Sie, welche Daten Sie welchen Plattformen geben. Das schützt Sie übrigens vor allem gegen die realen Alltagsbedrohungen. Kriminelle, Datenlecks und ganz nebenbei erhöht es generell Ihre Souveränität. Zweitens, Bewusstsein für die öffentliche Datenspur. Alles, was Sie und Ihre Kinder öffentlich posten, Gesichter, Stimmen, Standorte, wird in einer Welt biometrischer Massenauswertung dauerhaft maschinenlesbar. Die Entscheidung, Wie viel davon Sie preisgeben, ist eine Familienentscheidung und sie sollte bewusst getroffen werden. Drittens, bleiben Sie Bürger. Dieses Gesetz geht jetzt ins parlamentarische Verfahren. Es ist genau die Phase, in der öffentliche Aufmerksamkeit, Fachdebatte und ja, auch Druck auf Abgeordnete Wirkung entfalten. Wer sich erst nach Verabschiedung empört, hat den strategischen Moment verpasst. Teil 6. Die drei häufigsten Einwände und warum sie strategisch zu kurz greifen. Bevor wir zu den Szenarien kommen, möchte ich drei Einwände durchgehen, die Ihnen in jeder Diskussion zu diesem Thema begegnen werden. Im ZDF-Livestream zu der Reform konnte man sie in den Kommentaren fast wörtlich mitlesen. Und ich gehe sie durch, weil eine Strategie die Argumente beider Seiten besser kennen muss als die lautesten auf jeder Seite. Einwand 1. Ich habe nichts zu verbergen. Das ist der Klassiker und er klingt vernünftig. Der strategische Denkfehler dahinter, er bewertet ein dauerhaftes System nach der aktuellen Lage. Ob Sie etwas zu verbergen haben, entscheiden nämlich nicht Sie. Das entscheidet derjenige, der die Kriterien definiert. Heute sind das demokratisch kontrollierte Institutionen und ich habe keinen Anlass, deren Integrität pauschal anzuzweifeln. Der Sicherheitsexperte Schindler hat völlig recht, wenn er sagt, man sollte nicht so tun, als seien deutsche Dienste von Leuten beseelt, die die Demokratie abschaffen wollen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat den Auftrag, die Demokratie zu verteidigen. Aber Strategie heißt, in Zeiträumen zu denken. Ein Instrumentenkasten, der heute geschaffen wird, existiert auch in 10, 20, 30 Jahren. Unter Regierungen, die wir nicht kennen. In Krisen, die wir nicht vorhersehen. Die Frage ist also nicht, vertraue ich der heutigen Regierung? Die Frage ist, würde ich dieses Werkzeug auch meinem schärfsten politischen Gegner in die Hand geben? Wenn die Antwort Nein lautet, dann ist nicht das Vertrauen das Problem, sondern die Architektur. Einwand 2. Die Gegenseite. Das ist der Weg in den Überwachungsstaat. Punkt. Auch das greift zu kurz, denn die Bedrohungslage, mit der die Regierung argumentiert, ist nicht erfunden. Tägliche Cyberangriffe, Sabotageakte, der Drohnenvorfall in Leipzig mit mutmaßlichen Verbindungen zu einem staatlich gesteuerten Netzwerk. Das ist dokumentierte Realität. Und es stimmt auch, was Schindler sagt. Im europäischen Vergleich hatte Deutschland bisher die am stärksten beschränkten Dienste. Andere EU-Demokratien, keine Diktaturen, sondern Nachbarn wie Frankreich oder die Niederlande, arbeiten längst mit vergleichbaren Befugnissen, ohne dass dort der Rechtsstaat kollabiert wäre. Wer die Reform pauschal als Gestapo 2.0 abtut, macht sich argumentativ angreifbar und verliert genau die Zuhörer, die man für eine kritische Begleitung des Verfahrens braucht. Die seriöse Kritik setzt woanders an. Nicht bei der Frage, ob der Staat Fähigkeiten braucht, sondern bei der Frage, wer sie bekommt, wer sie kontrolliert und wo die Schwellen liegen. Genau da ist der Entwurf nach Einschätzung der Fachleute am schwächsten. Einwand 3. Das betrifft doch nur Terroristen und Spione. Das ist auf den ersten Blick plausibel. Die Dienste haben begrenzte Ressourcen und konzentrieren sich auf relevante Ziele. Aber hier lohnt der Blick auf ein Detail, das Professor Zöller hervorhebt. Die Entscheidung, wann jemand beobachtungsbedürftig ist, fällt nach dem Entwurf im Wesentlichen intern, nach einem nur grob gestuften Konzept. Je unschärfer die Kriterien, desto größer der Graubereich und im Graubereich landen erfahrungsgemäß zuerst Journalisten, Anwälte, Aktivisten, unbequeme Unternehmer, Menschen mit internationalen Kontakten in kritische Regionen. Nicht, weil jemand Böses will, sondern weil weite Befugnisse plus weiche Kriterien plus Zeitdruck in der Praxis genau dorthin führt. Für Sie als Entscheider heißt das, nicht die Wahrscheinlichkeit zählt, dass Sie ins Raster geraten, sondern die Frage, ob Sie es im Zweifel überhaupt erfahren würden. Bei heimlichen Maßnahmen per Definition nicht. Und wie resilient Ihre Strukturen dann auch wären. Sie merken, keiner der drei Einwände hält einer strategischen Prüfung statt. Weder die Verharmlosung noch die Panik. Die Wahrheit liegt nicht bequem in der Mitte. Sie liegt in der Differenzierung. Reale Bedrohung, berechtigter Modernisierungsbedarf und gleichzeitig ein Entwurf mit ernsten Konstruktionsfehlern bei Kontrolle und Zuständigkeit. Mit diesem Bild im Kopf können wir jetzt sauber in die Szenarien gehen. Teil 7. Szenarien und Entscheidungen. Fassen wir zusammen in 3 Szenarien, wie Strategen das so tun. Szenario 1. Wahrscheinlichkeit hoch. Das Gesetz kommt, aber entschärft. Der Bundestag ändert wesentliche Punkte, vor allem bei den operativen Befugnissen und der Kontrolle. Karlsruhe kassiert später weitere Teile. Ergebnis? Mehr Befugnisse als heute, aber weniger als im Entwurf. Für Sie heißt das, die Richtung ist gesetzt. Die Details bleiben jahrelang offen. Bereiten Sie sich auf die Richtung vor, nicht auf den Maximalfall. Szenario 2. Wahrscheinlichkeit Mittel. Das Gesetz kommt weitgehend unverändert. Dann gelten alle Konsequenzen, die ich beschrieben habe, in voller Schärfe. Und die Karlsruher Korrektur kommt erst Jahre später. In diesem Szenario zahlt sich frühe Vorbereitung am stärksten aus. Szenario 3. Wahrscheinlichkeit gering. Das Vorhaben scheitert oder wird fundamental umgebaut. Etwa, weil die operativen Befugnisse zur Polizei und Bundeswehr verschoben werden. Wie es Professor Zöller andeutet. Selbst dann bleibt die Grundtendenz bestehen. Mehr staatliche Fähigkeiten im digitalen Raum. Der Zug fährt. Die Frage ist nur, auf welchem Gleis. Und daraus Ihre Entscheidungsliste. Ganz konkret. Als Unternehmer setzen Sie in den nächsten 3 Monaten eine Risikoanalyse staatlicher Zugriff auf, prüfen Ihre Verschlüsselungs- und Gerätestrategie und inventarisieren Ihre Kamerainfrastruktur. Als Investor prüfen Sie Ihre Exposure gegenüber Datengeschäftsmodellen mit Vertrauensrisiko und schauen sich den Sicherheits- und Schutztechnologiesektor strukturiert an, mit Blick auf die 5-Jahres-Zeitachse bis Karlsruhe. Als Familie treffen Sie eine bewusste Entscheidung über Ihre öffentliche Datenspur und Ihre digitale Grundhygiene. Und als Bürger verfolgen Sie das parlamentarische Verfahren ab September. Denn das ist das Zeitfenster, in dem dieses Gesetz noch geformt wird. Das war die erste Folge der Strategic Briefings. Mein Fazit in einem Satz: Diese Reform ist weder der Untergang des Rechtsstaats noch ein harmloses Verwaltungsupdate. Sie ist ein Systemwechsel mit realem Sicherheitsgewinn und realem Freiheitsrisiko. Und wer strategisch denkt, bereitet sich auf beides vor, statt sich für eine Empörung zu entscheiden. Die Strategic Briefings sind und bleiben kostenfrei. Sie sind meine Arbeitsprobe. Das schriftliche Briefing zur Folge finden Sie über den Link in der Beschreibung. Und wenn Sie diese Art der Einordnung für Ihre eigene Situation brauchen, auf guidomoeller.com sehen Sie, wie ich mit Unternehmern, Investoren und Familien arbeite. Und wenn Ihnen dieses Format etwas gebracht hat, abonnieren Sie den Kanal. Und wenn Sie Themen haben, die ich strategisch einordnen soll, schreiben Sie es in die Kommentare. Ich bin Guido Möller, treffen Sie gute Entscheidungen, bis zum nächsten Briefing.